Wenn nach geistlichen Höhepunkten Enttäuschung, Murren und innere Auflehnung aufbrechen, wirkt Gottes Weg mit uns oft schwer verständlich. Genau in eine solche Situation hinein stellt der Herr seinem Volk nicht zuerst neue Aufgaben, sondern erinnert es an Opfer, Ruhe und ein sichtbares Zeichen ihrer Zugehörigkeit. In dieser göttlichen Pädagogik wird deutlich, wie Gott Menschen, die von Unglauben, eigener Anstrengung und verborgenem Stolz bedrängt sind, wieder in die Spur des Vertrauens und der Ruhe führt. Christus als unsere Opfer, das Ende eigener Anstrengung. Die Anordnungen zu den Opfern in 4. Mose 15 werden nicht in eine ruhige, geordnete Situation hineingesprochen, sondern mitten in Aufruhr, Entmutigung und Gericht. Auf die Rebellion Korahs und das Murren des Volkes folgt nicht ein weiteres Donnerwort, sondern eine leise, aber bestimmte Erinnerung, es soll weiterhin Brandopfer, Speisopfer, Friedensopfer und Trankopfer geben. Gott lenkt den Blick weg von der nervösen Oberfläche der Ereignisse hin zu Christus, den diese Opfer in vielfältiger Weise vorzeichnen. Das Brandopfer spricht von einem Leben, das ganz für Gott da ist, ungeteilt, ohne Nebenabsichten. Ein solches Leben hat nur einer vollkommen gelebt, Christus. Wenn Israel einen Stier oder Widder als Brandopfer darbrachte, stand das unausgesprochene Eingeständnis dahinter, wir sind nicht so, wie wir sein sollten. Vor Gott gilt ein anderes Leben als unseres. In diesem Licht wird deutlich, wie sehr der dreieine Gott uns von unseren eigenen Versuchen entlasten will, ihm ein annehmbares Leben vorzulegen. Er stellt uns den Sohn vor Augen und sagt gewissermaßen, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, in ihm habt ihr einen für mich genügenden Gehorsam. Ein Opfer vor Gott darzubringen bedeutet, dass wir erkannt haben, nichts tun zu können, um Gott zu gefallen. Wir bringen Christus vor Gott dar, weil wir nicht in der Lage sind, Gott zu erfreuen, ihm wohlgefällig zu sein und von ihm angenommen zu werden. Indem wir Christus vor Gott darbringen, gestehen wir ein, dass wir in uns selbst und aus uns selbst weder ihm gefallen noch für ihn annehmbar sind. Das Speisopfer, feines Mehl mit Öl, weist auf die zarte, ausgewogene Menschlichkeit Jesu hin, ganz von Gottes Geist durchdrungen. Kein grobkörniger Charakterzug, keine Übertreibung, sondern ein Mensch, in dem Gott sich ausruhen kann und von dem Menschen zugleich genährt werden. Wenn das Speisopfer zusammen mit dem Brandopfer dargebracht wurde, verband sich die absolute Hingabe Christi an den Vater mit seiner sanften Menschlichkeit, die uns nährt. Das Friedensopfer wiederum öffnet einen Raum der Gemeinschaft, Gott und Mensch essen am selben Opfer, Frieden und gegenseitiger Genuss werden möglich, nicht als Gefühl, sondern auf der Grundlage des Kreuzes. Dort hat Christus die Feindschaft getragen und beseitigt. Epheser 2, 14-16 fasst dies so, denn er selbst ist unser Friede, der die beiden eins gemacht und die trennende Zwischenwand, die Feindschaft, niedergerissen hat und die beiden in einem Leib durch das Kreuz mit Gott versöhne, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. In dieser Wirklichkeit verliert der Kampf, sich mühsam mit Gott zu arrangieren oder mit Menschen in Konkurrenz zu stehen, seine Macht. Wo Christus als unser Friedensopfer im Mittelpunkt steht, hört die heimliche Rechnerei auf und ein gelöster, dankbarer Umgang mit Gott und miteinander wächst heran. Das Trankopfer aus Wein, das über Brand- und Speisopfer gegossen wurde, vollendet dieses Bild. Wein in der Schrift ist mehrfach mit Freude und festlicher Lebendigkeit verbunden. Wenn er als Trankopfer ausgegossen wird, sehen wir Christus, der sein Leben nicht nur als Pflicht hingibt, sondern sich als ein Duft der Freude dem Vater ausgießt. Am Kreuz scheint äußerlich nur Leid, doch in Gottes Blick ist dort ein überfließender Gehorsam, der dem Herzen des Vaters Freude bereitet. Zugleich wird der Mensch durch dieses Ausgießen gerettet, das Blut vergibt, der Geist belebt und die Gemeinde wird zu einem Leib geformt, der aus der Freude des Herrn lebt. Wenn wir im Glauben Trankopfer bringen, stellen wir Gott nicht unsere Stimmungslage vor, sondern Christus als den, der auch in der Dunkelheit Gott verherrlicht hat. In dieser Perspektive verlieren unsere wechselnden Gefühle ihren Anspruch, das letzte Wort zu haben, entscheidend ist, was Christus für den Vater ist. Auffallend ist, dass die Opferordnungen in 4. Mose 15 ausdrücklich auch den Fremden im Lager einbeziehen. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Glieder des Haushaltes Gottes. Schon im Wüstenzug wird angedeutet, was im Evangelium offenbar wird, es gibt nicht zwei verschiedene Wege zu Gott, einen für Insider und einen für Außenstehende. Es gibt nur Christus, das allumfassende Opfer. Wer an ihn glaubt, wird hineingenommen in denselben Zugang, dieselbe Gnade, denselben Frieden. Damit wird jede heimliche Überlegenheit, die sich auf geistliche Herkunft oder Leistungen stützt, entlarvt. Vor Gott stehen wir entweder in uns selbst und damit leer, oder in Christus und damit reich beschenkt. Dann soll es geschehen, wenn es vor den Augen der Gemeinde verborgen, aus Versehen geschehen ist, dann soll die ganze Gemeinde einen Jungstier als Brandopfer opfern zum wohlgefälligen Geruch dem Herrn, samt seinem Speisopfer und seinem Trankopfer, nach der Vorschrift, und einen Ziegenbock als Sündopfer. Denn er selbst ist unser Friede, der die beiden eins gemacht und die trennende Zwischenwand, die Feindschaft, niedergerissen hat. Wer sich innerlich im Kreis dreht, weil er Gott endlich gerecht werden möchte, findet im Bild der Opfer einen anderen Weg, statt die eigene Leistung zu polieren, darf er lernen, Christus als den annehmbaren, wohlgefälligen Menschen vor den Vater zu stellen und sich mit ihm zu identifizieren. Das nimmt der Seele die Schwere, öffnet den Raum für ehrliche Schwachheit und lässt hingebungsvolle Schritte aus Dankbarkeit wachsen, nicht aus Druck. Sabbat und Gottes Werk, Ruhe statt selbstgerechter Mühe. Das kurze, fast nüchterne Berichtstück über den Mann, der am Sabbat Holz sammelt, wirkt wie ein Stein im Schuh, warum eine so drastische Strafe für eine scheinbar kleine Übertretung? Um die Schwere zu verstehen, lohnt der Blick zurück an den Anfang. In 1. Mose Kapitel 2 Verse 1 bis 3 wird geschildert, wie Gott sein Schöpfungswerk vollendet, segnet und den siebten Tag heiligt. Bemerkenswert ist, dass der Mensch erst am sechsten Tag geschaffen wird, sein erster voller Tag ist nicht ein Arbeitstag, sondern Gottes Ruhetag. Er beginnt seine Existenz nicht mit Leistung, sondern mit dem Genuss eines bereits vollbrachten Werkes. Der Sabbat ist darum kein willkürliches Gesetz, sondern ein Zeichen für eine grundlegende Ordnung, Gott handelt zuerst, der Mensch lebt aus diesem Handeln. Den Sabbat zu halten heißt, anzuerkennen, zur Kenntnis zu nehmen und anzunehmen, dass Gott alles für uns getan hat. Wir müssen nichts für uns selbst tun und könnten es auch nicht. Gott hat alles vollbracht, wir sollen einfach annehmen, was er für uns getan hat, und darin ruhen. Wer den Sabbat brach, stellte sich in Wirklichkeit gegen diese Ordnung. Holz sammeln am Ruhetag sagt mehr als, ich bin fleißig. Es sagt, ich vertraue nicht darauf, dass das, was Gott gegeben hat, reicht. Ich muss selbst vorsorgen, absichern, kontrollieren. Es ist der stille Protest gegen die Gnade, die ausreicht. Darum heißt es in 4. Mose Kapitel 15 Vers 31, denn das Wort des Herrn hat sie verachtet und sein Gebot aufgehoben, diese Person soll unbedingt ausgerottet werden, ihre Schuld ist auf ihr. Nicht eine einzelne Tat steht im Vordergrund, sondern eine Haltung, die Gottes Wort gering achtet und sich selbst an die Stelle des Handelnden setzt. Der Sabbatbruch wird so zum sichtbaren Ausdruck eines Lebens, das sich nicht von Gott beschenken lassen will. Im Licht des Neuen Testaments wird diese Linie tief vertieft. Der Hebräerbrief spricht von einer Sabbatruhe für das Volk Gottes und fährt fort, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von den seinen. Christus selbst ist diese Ruhe. In seinem vollbrachten Werk am Kreuz kommen die Wege Gottes mit dem Menschen zu einem Ziel. Wer an ihn glaubt, wird eingeladen, aufzuhören, sich vor Gott selbst zu rechtfertigen und die geschenkte Gerechtigkeit anzunehmen. In diesem Sinn ist jeder Versuch, sich durch eigene Werke vor Gott aufzustellen, ein geistlicher Sabbatbruch, ein erneutes Holzsammeln an einem Tag, an dem Gott bereits alles bereitet hat. Das macht die Sache ernst, aber nicht schwer. Ernst, weil Gott den Unglauben nicht als harmlose Schwäche betrachtet, sondern als Beleidigung seiner Treue, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wer diese Treue ignoriert und stattdessen eigene Wege der Selbstrettung verfolgt, bindet sich an eine Last, die er nie tragen kann. Nicht schwer, weil dieselbe Stelle deutlich macht, Gott hat selbst für den Weg der Rückkehr gesorgt. Er ruft nicht zur Ruhe und lässt den Menschen dann allein, sondern verbindet seine Einladung mit Vergebung und Reinigung. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott schuf, indem er es machte. Denn das Wort des Herrn hat sie verachtet und sein Gebot aufgehoben, diese Person soll unbedingt ausgerottet werden, ihre Schuld ist auf ihr. Wer sich in einem frommen Dauerbetrieb wiederfindet, kaum fähig, innerlich still zu werden, darf in der Sabbatgeschichte die Einladung Gottes hören, die eigenen Rettungsaktionen loszulassen. Indem er im Herzen anerkennt, dass Christi Werk genügt und sein Wort zuverlässig ist, entsteht Raum, in dem Schuld bekannt, Lasten abgelegt und neue Schritte nicht mehr aus Angst, sondern aus Ruhe und Vertrauen erwachsen. Himmlische Bindung und verborgene Sünde, ein geheiligter Lebensstil. Mose 15 öffnet einen feinen, aber entscheidenden Unterschied, Sünde aus Versehen und Sünde mit erhobener Hand. Gott rechnet mit unserer Begrenztheit. Er weiß um die Unklarheiten, um blinde Flecken, um das, was vor den Augen der Gemeinde verborgen geschieht. Für solche Verfehlungen gibt er einen klaren Weg, ein Sündopfer, verbunden mit Brandopfer, Speisopfer und Trankopfer. Das heißt, Vergebung geschieht nicht losgelöst, sondern auf dem Boden dessen, was Christus ist und getan hat. Er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wo dieser Christus vor Gott steht, ist Raum für Sühnung, selbst da, wo wir zunächst nicht einmal sahen, wie schief unsere Wege waren. Wenn wir dem Herrn all diese nährenden, sättigenden und wohlriechenden Gaben darbringen, dürfen wir nicht vergessen, dass wir nach wie vor Sünder und noch natürliche Menschen in der alten Schöpfung sind. Egal wie sehr wir den Herrn suchen und im Geist wandeln, bleiben wir doch im Fleisch. Deshalb müssen wir auch dafür etwas darbringen. Demgegenüber steht das Handeln mit erhobener Hand, trotzig, wissend, ohne Rücksicht auf Gottes Wort. Hier geht es nicht um eine unglückliche Verstrickung, sondern um eine bewusste Verachtung des Gebotes. 4. Mose Kapitel 15 Verse 30 bis 31 spricht scharf, wer so handelt, lästert den Herrn, und das Wort des Herrn hat sie verachtet und sein Gebot aufgehoben. Die eigene Schuld bleibt auf ihm. Dieses Bild konfrontiert eine Haltung, die sich sowohl über das Gesetz als auch über die Gnade hinwegsetzt, Stolz, der nicht mehr lernbereit ist. Zwischen diesen Polen, unwissentlicher Verfehlung und trotzigem Widerstand, spielt sich viel unseres geistlichen Lebens ab. Die Frage ist nicht, ob Schuld vorkommt, sondern wie unser Herz sich dazu verhält, bleibt es ansprechbar oder versteift es sich. Unmittelbar im Anschluss an diese Unterscheidung gibt Gott eine merkwürdig konkrete Anweisung, dass sie sich eine Quaste an den Zipfeln ihrer Oberkleider machen sollen und dass sie an die Quaste des Zipfels eine Schnur aus violettem Purpur setzen sollen. Die Quaste, mit der blauen Schnur durchzogen, wird zur sichtbaren Erinnerung, das ganze tägliche Leben steht unter einer himmlischen Bindung. Blau, die Farbe des Himmels, am Saum des Gewandes macht deutlich, noch im Alltäglichen, im Staub des Weges, gehört das Leben dem Gott, der über allem ist. Vers 39 entfaltet den Sinn, und das soll euch zur Quaste werden, und ihr sollt sie ansehen und dabei an alle Gebote des Herrn denken und sie tun, und ihr sollt nicht eurem Herzen und euren Augen nachfolgen, deren Gelüsten ihr nachhurt. Gottes Antwort auf die Gefahr verborgener und hochfahrender Sünde ist nicht nur Drohung, sondern Erinnerung, Bindung, liebevolle Einhegung. Im Leben Jesu nimmt dieses Bild eine leuchtende Gestalt an. Die Evangelien berichten, dass eine Frau, 12 Jahre lang an einem Blutfluss leidend, den Saum seines Gewandes berührt. Nach dem Gesetz trug ein frommer Jude Quasten an den Gewandzipfeln, Jesus, der das Gesetz erfüllt, trägt sie in vollkommener Weise. Als die Frau im Glauben den Saum berührt, berührt sie den, dessen ganzes menschliches Leben unter der Leitung des Himmels steht. Und Jesus wandte sich um, sah sie und sagte, sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Das Berühren der Quaste wird so zum Berühren eines Menschen, dessen inneres und äußeres Leben vollkommen in Übereinstimmung mit dem Vater ist. Heilung fließt nicht aus einem magischen Stoff, sondern aus der Person, die dieses Gewand trägt. Dann soll es geschehen, wenn es vor den Augen der Gemeinde verborgen, aus Versehen geschehen ist, dann soll die ganze Gemeinde einen Jungstier als Brandopfer opfern zum wohlgefälligen Geruch dem Herrn, samt seinem Speisopfer und seinem Trankopfer, nach der Vorschrift, und einen Ziegenbock als Sündopfer. Aber die Person, die mit erhobener Hand handelt, von den Einheimischen und von den Fremden, die lästert den Herrn, und diese Person soll ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes, denn das Wort des Herrn hat sie verachtet und sein Gebot aufgehoben. Diese Person soll unbedingt ausgerottet werden, ihre Schuld ist auf ihr. Wer spürt, wie leicht sich entweder Gleichgültigkeit gegenüber Schuld oder eine harte Strenge gegen sich selbst einschleicht, findet in der blauen Schnur ein stilles Gegenbild, ein Alltag, der sich von Gottes Wort erinnern lässt und Christus als Sündopfer und Vorbild zugleich vor Augen hat. In dieser Bindung wird der Blick frei, Fehltritte ehrlich zu benennen, ohne zu verzweifeln, und Schritte der Heiligung zu gehen, ohne stolz zu werden, gehalten von dem, dessen Gewandsaum sogar in der Menge Heilung bringt. Herr Jesus Christus, du bist unser Brandopfer, unser Speisopfer, unser Friedensopfer und unser Trankopfer, und in dir allein findet unser unruhiges Herz wirkliche Ruhe. Wir bekennen vor dir, dass wir so oft versuchen, aus eigener Kraft zu bestehen und damit deine vollendete Gnade verdunkeln. Danke, dass dein Kreuz genügt, um unsere bewussten und unbewussten Verfehlungen zu bedecken und dass du uns unter die sanfte, himmlische Bindung deines Wortes stellst. Richte unseren Blick immer wieder weg von uns selbst hin zu dir, damit wir aus deiner Ruhe leben, unter deiner Herrschaft gehen und in deiner Heiligkeit wachsen. Fülle unser Leben mit dem Duft deines Opfers, damit inmitten aller Turbulenzen dein Friede und deine Freude überwiegen. Amen.